Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute gibt es eine besondere Podcast-Folge mit drei Gästen gleich. Und zwar habe ich die aufgenommen auf einer großartigen Veranstaltung neulich in Siegburg, dem Rheinland Day. Dort ging es um künstliche Intelligenz und wie sie wirklich auch bei Mittelständlern und KMU implementiert werden kann. Hoher Nutzwert. Und meine drei Gäste waren Achim Berg, den kennt man gut, langjähriger Bitkom-Präsident, heute immer noch Investor und natürlich gefragter Digitalexperte. Außerdem Vanessa Weber von Werkzeug Weber, kennt man sie, inzwischen verkauft und selbst gegründet, auch im Orkus KI, die auch LinkedIn Top Voices und vieles andere und sich sehr gut auskennt mit den Themen. Und Kurt Schmidt, Co-Founder von Just Forward, war auch Gastgeber des Rheinland Day, der natürlich jeden Tag Unternehmen berät rund um KI und viele, naja, Praxiserfahrung gesammelt hat. Eine tolle Runde, wie ich finde, und die folgenden rund 45 Minuten kriegen Sie einen Eindruck davon. Viel Spaß! Ich beginne mal mit so einer Einstiegsfrage in die Runde sozusagen. Achim, mit dir vielleicht beginnt. KI, was ist daran ein Hype? Und was ist berechtigter Optimismus, dass das mehr ist nur als eine Technologie in Anführungszeichen?
Die Frage ist ja schon eine Frage für die nächste Stunde. Ein Hype ist ChatGPT in der ersten Version, wo alle mit rumgespielt haben und wo sie Spaß gehabt haben und die ersten Dichte geschrieben haben. Das war der Hype. Da wurde das Thema völlig überschätzt. Auf lange Sicht ist die KI völlig unterschätzt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Es geht nämlich, das ist genau dieser klassische Thema. Am Anfang denkt man, ach ja, komm, dann hat sie halluziniert, da haben sie Spaß gehabt. Oh, guck mal, die weiß ja drei Dinge gar nicht und da weiß sie auch was nicht. Und dann haben sie alle Spaß gehabt und dann haben sie wieder ad acta gelegt. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Weil nämlich gerade, was jetzt gerade passiert, auch wenn wir gleich von generativer KI zu Agentic AI, was da gerade passiert, das müssen wir gleich mal im Detail diskutieren. Das muss auch jeder in diesem Raum hier verstehen. Das ist kein Spaß mehr, das ist wirklich seriöses Geschäft.
Wie siehst du es, Vanessa?
Also tatsächlich kann ich dem nur zustimmen, dass es jetzt in aller Munde ist, durch dank ChatGPT, sagen wir mal so, bei meinem Startup, über das wir ja später noch sprechen, war mein Aha-Erlebnis mit KI auf jeden Fall unsere Reise nach Tel Aviv und da zu sehen, was da schon gemacht wurde vor 5 Jahren, das ist spannend und es gibt schon viel länger, wie wir das so denken und der Hype ist halt jetzt in der Bevölkerung angekommen, will ich mal sagen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt, der mit KI sein Geld verdient.
Also es ist wahnsinnig viel Hype natürlich, also das sehen wir auch jeden Tag und allein wie viel Geld investiert wird gerade, da ist einfach teilweise viel zu viel. Aber wenn man wirklich in die Probleme der Unternehmen reingeht und schaut, okay, was kann man mit KI machen, dann ist jetzt einfach schon wahnsinnig viel möglich und zwar auch schon heute. Und das fängt halt bei den kleinen Dingen an, über die wir gesprochen haben, wenn man mit ChatGPT mal wirklich gut umgehen kann. Also nicht einfach nur sagt, man generiert mal schnell ein Bild oder schreibt mal schnell einen Prompt oder sowas damit, sondern kann wirklich wahnsinnig gut damit umgehen, eigene Assistenten bauen und so weiter und die wirklich anhand von Problemen orientieren, dann ist da schon wahnsinnig viel möglich. Also sehr viel Hype, ja, aber auf die lange Frist, wie Achim es gerade gesagt hat, entwickelt sich da, glaube ich, gerade sehr viel.
Dann nehme ich die Steilvorlage, Achim, nochmal auf. Was passiert denn gerade mit KI? Also das lass uns mal kurz eine definitorische Runde drehen, weil ich glaube, das ist auch mal nötig, oder?
Ich würde gleich mal ins Detail gehen. Also wir haben jetzt heute viel gehört, auch den ganzen Tag über, mal ins Detail gehen, was gerade passiert. Und vielleicht mal in diesem kleinen Kreis, wir sind ja unter uns. Ich habe das Privileg, dass ich bei einigen Unternehmen, größeren wie kleineren, das Thema gerade begleite. Und der erste große Fehler ist, dass man denkt, KI ist ein IT-Thema. Völlig falsch. Es hat überhaupt nichts mit IT zu tun. Es hat nichts mit Technologie zu tun. Es geht um die Leute, um die Orga und andere Themen. Das können wir gleich im Detail mal diskutieren. Und wie sich jetzt gerade die Unternehmen, die innovativen Unternehmen, und da wirst du uns vielleicht nachher mal helfen können, wie die sich gerade auf das Thema vorbereiten, was da für Papiere im Hintergrund laufen, auch vertrauliche Papiere, ist hochinteressant. Und jeder in diesem Raum, der ein Unternehmen führt oder auch oder irgendwo in der Geschäftsleitung ist, das ist nicht delegierbar. Was da gerade passiert, das muss man verstehen. Man muss das für Effekte haben. Ich kann gleich mal erklären, was da gerade bei einigen Unternehmen passiert, die zum Beispiel auch dann, ich kann ja mal 2 Sätze dazu sagen, das ist nur so als Teaser, dann kann man mal reingehen. Was wir gerade, die Unternehmen gerade machen, ist folgendermaßen. Sie haben sich überlegt, bei generativer KI, das haben wir heute Morgen ja von Ranga gehört, hat sich zum Thema Effizienzsteigerung null getan. Gar nichts. 95% der Unternehmen, die es eingeführt haben, überhaupt keine Effizienzsteigerung. Alle spielen damit rum, alle freuen sich, alle schreiben PowerPoint-Folien, aber unterm Strich kommt nichts vorbei. Also es ist kein einziger Mitarbeiter, weniger gar nichts. Alle total enttäuscht. Was ist denn da passiert? Ne? Weil es einfach nur als Technologie eingesetzt wurde. Der nächste Schritt jetzt, und jetzt bin ich bei dem Agenten. Ein Agent zum Beispiel ist ja viel mehr. Also ich habe jetzt, kann jetzt ein kleines Beispiel nehmen aus einer Firma, wo ich auch mit sehr intensiv beschäftigt bin. Wir haben Folgendes gemacht. Wir sind hingegangen und wir sind da relativ weit in eine, also Software ist ja da, das hast du gerade so schön erklärt. Wir sind hingegangen und haben die Person, nennen wir sie mal Thomas, zur Linken, der ist Investment Manager. Und daneben sitzt Frank. Frank gibt's aber gar nicht. Frank ist eine virtuelle Person. Das ist im Prinzip ein Agent. Jetzt hört, der hat eine Personalnummer, der hat ein Bild, auch im Org-Chart. Den gibt's aber nicht. Das sagt alle, jetzt spinne ich. Ich spinne überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hingehe und will jetzt den Thomas fragen, was eigentlich die Geschäftszahlen eines Investments der letzten 3 Monate gemacht haben, dann frage ich den Thomas und ich frage den Agenten. Und ich schreibe den Agenten an und der Agent antwortet mir auch, gibt mir alle Informationen, weil der hat alle Informationen. Das ist ja ein geschlossener Bereich. Und ich kriege alles von dem und der kopiert nur diesen Thomas noch. Der kopiert den dahin und selbst in Meetings laden wir diesen virtuellen Agenten ein. Das wird jetzt witzig sein, der schreibt nämlich, der macht nämlich das Protokoll. Also es hört sich völlig bescheuert an, das machen wir heute schon, ne? Nur mal so am Rande. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt eine Aufgabe, sondern wir haben jetzt diesem Thomas eine Aufgabe weggenommen. Das sind so 20-30%. Das heißt, die Job Description dieser Person haben wir geändert. Wir haben ihm andere Aufgaben gegeben, mehrere Aufgaben. Das ist total spannend zu sehen. Ich meine, es hört sich jetzt sehr komisch an, aber es gibt eine Firma, mit denen ich jetzt mal zusammengearbeitet habe, die haben 7 Mitarbeiter, aber im Org-Chart sind 27. Und alle mit Bild, da muss ich mal gucken, wer ist das eigentlich jetzt? Also wirklich, die sich schon diese Idee, die wir da haben, weiterdenken. Ich habe nochmal so ein bisschen angeteasert jetzt, aber das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Es hat nichts mit IT zu tun, es hat sehr viel mit Organisation zu tun und sehr viel mit People. Und was der Frank Schätzing und der Ranga vorhin gesagt haben, ist die unterschiedliche Geschwindigkeit von der Person und der Technik. Das muss auch klar sein. Die Technik ist viel schneller als der Human, als Human Being, als die Person. Und das in Einklang zu bringen, ist einer der ganz großen Probleme, auch vor allen Dingen von größeren Unternehmen. Und ich kann ja noch ein paar andere Beispiele nehmen, aber ich will jetzt nicht das ganze Pulver verschießen, bevor andere, was da gerade passiert und wie sich gerade Unternehmen darauf einstellen. Und wenn das in diesem Kreis nicht verstanden wird, dann haben wir nächstes Jahr weniger Leute hier sitzen. Das ist einfach nur mein Punkt. Also ich will jetzt nicht keinem Angst machen, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber vielleicht kannst du das aus deiner Sicht noch besser beurteilen, was da gerade abgeht.
Ja, also wir haben das ja heute auch gehört zum Thema, es ist ein kulturelles Thema im Unternehmen. Es ist nicht, dass die Leute das nicht einsetzen wollen, sondern die ganze Arbeitsweise muss sich ja wandeln und das muss von der Führung her auch verstanden sein, die Leute dahin mitzunehmen, weil die Vorbehalte, die sie haben, dass ihr Job wegrationalisiert wird, ist ja Quatsch. Ne? Die KI kann uns aber nervige Aufgaben abnehmen. Wir haben das Jahre zuvor, also wir haben schon immer sehr, ich habe ja ein kleines Unternehmen gehabt und wir mussten schon immer sehr effizient arbeiten, sonst hätten wir gar keine Überlebenschance gehabt. Als es dann keine Ordner mehr gab und man angefangen hat, zum Beispiel mit elektronischen Ablagesystemen zu arbeiten, da habe ich gesagt, seid doch froh, dass ihr da nichts mehr ablegen müsst oder nicht mehr in Ordner auf den Dachboden krabbeln müsst, weil ihr eine Rechnung sucht, ihr könnt es heute einfach eintippern und dann ist die da. Aber man muss sie mitnehmen bei diesem Thema und das fehlt mir so sehr. Wir sehen das ja bei unserem Startup, weil wir haben coole Produkte, wir haben sehr hilfreiche Sachen, nur das an den Start zu bringen, auch in den Unternehmen, das ist die schwierigste Aufgabe aus meiner Sicht und da ist viel Führung und Kulturwandel ist ja nicht einfach herbeizuführen, das sieht man ja an vielen Beispielen. Und dann haben wir noch das Thema, was ich finde, was das zweite Problem ist, ist halt Shit in, Shit out. Also die Daten, um die wir uns im Mittelstand wenig gekümmert haben, das ist natürlich auch noch so eine Schwierigkeit, ne? Also für die eigenen Unternehmensdaten, wenn man damit gescheit arbeiten will, das erleben wir auch immer wieder. Das Produkt, also du kannst ja einen Ferrari hinstellen, aber ne, dann da muss auch einer mit fahren können.
Ja, das ist wirklich noch ein Thema, was ich durch den ganzen Tag heute auch, glaube ich, durchzieht. Also Innovation ist da, Innovation ist technisch, aber der Wandel ist das Menschliche. Und ohne die Menschen in der Organisation, die wissen, was sie wollen auch, bringt uns die Technologie gar nichts. Also die Technologie ist wirklich nur das, was möglich ist. Und da müssen wir schauen, was wir machen in der Anwendung. Und das wiederum funktioniert halt nur, Achim, ne, mit Blick auf diese verschiedenen virtuellen Mitarbeiter, wenn man weiß, was man machen möchte. Also wenn man einfach nur virtuelle Mitarbeiter irgendwo hinstellt, dann bringt einem das auch nicht wahnsinnig viel. Man kann virtuelle Mitarbeiter irgendwo hinstellen als KI-Agenten oder sowas. Aber wenn man nicht weiß, welche Probleme man damit löst, wenn man sich das nicht genau angeschaut hat, dann bringt einem diese ganze glänzende Technologie gar nichts erstmal.
Also wir haben mit zwei Themen unheimlich viel Arbeit reingesteckt. Das eine ist gerade gefallen, das war das Wort Daten. Also es gab jetzt ein Unternehmen, die hatten alles ganz toll, haben auch entwickelt, haben auch ein KI-Modell eingerichtet und haben dann aber immer, was ihnen überhaupt nicht klar war, auf 15% der Daten, die zur Verfügung standen, ihre Entscheidung gefällt, was natürlich Bullshit ist, ne? Weil die auf 85% der Daten gar nicht kamen. Und das Problem war, wie kann ich eigentlich für die KI, die natürlich geschlossene Bereich ist, auch in den Mittelständlerunternehmen, alle Daten aus dem ERP-System, alle Daten aus den Themen, wie kann ich die eigentlich zusammenbringen? Und da gehört auch sehr viel Arbeit und sehr viel Intelligenz zu. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand. Und das zweite ist das Organisationsthema, das haben wir gerade schon mal diskutiert. Aber das sind die wichtigen Punkte, die man haben muss. Und wenn die Daten nicht zur Verfügung stehen, dann funktioniert der Agenda nicht. Aber das ist eigentlich klar. Aber trotzdem ist es nochmal wichtig zu erwähnen.
Wir haben bei der Energiewende das andere große Thema, deswegen kommt gleich zurück, die zwei Geschwindigkeiten. Ne? Also der Solarpanel aus vom Windkrafträder, aber die Netze stimmen nicht. Haben wir hier eventuell, wie ich das gerade so rausgehört habe, die drei Geschwindigkeiten. Wir haben die Geschwindigkeit der Technologie, wir haben die Geschwindigkeit der Menschen und dann haben wir die Geschwindigkeit der Orga, also in dem Fall der Unternehmen, die sie einsetzen. Mein Gefühl ist, dass die dritte Gruppe die langsamste ist. Also es gibt ja die Statistik, wonach so und so viele Prozent, also ich glaube 54% mass or menos, der Menschen, die in Unternehmen arbeiten, beruflich, gerade auch generative KI nutzen, aber nur, ich glaube, 10-15% der Unternehmen. Deutlich, deutlich weniger. Also die machen es quasi mit einem privaten Account und hauen im Zweifel DSGVO fast konform da irgendwelche Kundensachen rein. Also seht ihr diese drei Geschwindigkeiten auch als, ist das so? Also würde der These zustimmen und ist das eine Gefahr?
Bei den großen Unternehmen kommt der Betriebsrat noch dazu, aber das, Entschuldigung.
Und der Markt nicht zu vergessen. Ne? Also wir oder ich komme ja aus dem Handel und Handel ist Wandel, aber ich würde auch sagen, das ist gerade auch eines der schwierigsten Business, die wir gerade haben und gerade als KMU, das war ja auch, warum wir unser Startup gegründet haben, war ja, weil wir festgestellt haben, wir sind in einem Einkaufsverband, aber wir kommen alleine nicht voran. Wir haben ja alleine kein Kapital, um Forschung und Entwicklung zu betreiben oder einen KI-Experten einzustellen als ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern. Wie gesagt, keine eigenen Produkte, da ist das schwierig. Deswegen haben wir uns ja zusammengetan und auch das Thema Daten, da haben wir gesagt, wir dürfen da keine Angst haben von, also ich habe keine Angst vor meinem Wettbewerb, der hier in Deutschland ist und auch nicht vor Europa. Wir reden über Amerika und China und dürfen uns da nicht abhängen lassen und da muss man auch mal die Scheuklappen runternehmen und sagen, hey, wir schmeißen mal unsere Daten DSGVO-konform, das kann man ja durchaus in den Pool und sagen, zum Beispiel Einkaufsoptimierung. Wir wissen ja alle, was wir verkaufen, zum Beispiel wie viel Handschuhe und so. Warum nicht unsere Daten bündeln und damit die KI schlauer machen und vorankommen? Weil ich bin auch der Meinung, und da würde ich mir mehr wünschen, dass wir so diesen German Mut wieder ein bisschen finden. Wir können diese Themen nur gemeinschaftlich lösen, weil alleine im Boot ist schwierig aus meiner Sicht. Deswegen ist das ein Thema. Ja.
Vielleicht zu dem Thema Org nochmal. Was ich bei den Unternehmen merke, ist, es gibt ja normalerweise bei dem Org, es gibt immer diese typischen Silos, im kleinen wie im großen Unternehmen. Da ist die Entwicklung, da ist die Produktion, da ist der Vertrieb und die reden ja nicht so wirklich miteinander. Das ist immer der andere schuld, das kennen wir ja alle. Und das ist eigentlich der größte Knackpunkt. Und um das jetzt mal zu übersetzen, nehmen wir mal einen virtuellen Automobilhersteller. Kann man es am besten dran erkennen. Das ist zwar jetzt ein großer, aber das kann man ja auch runterbrechen. Bisher ist es so, dass die Automobilhersteller mächtig stolz sind, wenn sie die Entwicklung eines Autos von 5 Jahre auf 4,5 Jahre reduzieren. Diese 6 Monate bringt ja unheimlich viel. Ist ja auch jetzt einige Male passiert. Mächtig stolz. Die Zukunft ist aber völlig anders. Also eigentlich, und das ist denen auch bewusst, müssen die ein Auto von der ersten Idee bis zur Auslieferung, also bis zur Produktion in 9 Monaten entwickeln. Das sind gerade, wo die Chinesen dran sind. 9 Monate, also zwischen, sagen wir mal, maximal ein Jahr. Das kriegst du ja mit den normalen Möglichkeiten gar nicht hin, diese ganzen Abstimmungen. Aber eine KI, eine Agentic AI, kann das. Und dass die, in dem Fall jetzt die Chinesen arbeiten dran, was die im Prinzip machen, jetzt gehe ich mal wieder auf eine deutsche Firma, die es sehr gut gemacht hat, ISA Aerospace, Mittelständler, die haben ja diese Rakete, ihre erste Rakete 70 Meter in die Luft gebracht. Da sagt jeder, ja gut, da ist er explodiert, aber das ist ein Riesenerfolg gewesen, weil die hatten ungefähr 15% der Kapazitäten, also der Manpower, die ein SpaceX hatte, ne, von der Logik her. Was die gemacht haben ist, die haben nur mit Agenten gearbeitet, also haben ihre ganze Entwicklung umgestellt, also auch ziemlich radikal und auch ziemlich riskant, das muss man halt machen, und haben im Prinzip diese 60.000, 65.000 Bauteile einer Rakete sehr stark im digitalen Zwilling gebaut, mit einer Maschine, und immer wieder, das muss man sich folgendermaßen vorstellen, die haben im Prinzip einen Bauteil dazugeschoben und haben dann direkt geprüft, was passiert da eigentlich mit, also virtuell geprüft, fliegt uns das in die Luft oder nicht, ne? Und das ist das Gleiche jetzt auch bei der Entwicklung meinem Unternehmen. Die müssen jetzt mit dem Gleichen, wird dann getestet. Und bei dem millionsten Kilometer eines Autos wird es zum ersten Mal gebaut. Also ich kann sowas in 9 bis 12 Monaten bauen, aber ich kann da meine ganze Org erstmal komplett vergessen. Weil da gehe ich nämlich nicht in die Entwicklung. Da geht die Entwicklung nicht erstmal zu einem Crashtest. Da gehen die erstmal nicht zu einem, zu allen möglichen Themen, die da sind, sondern die müssen einfach alles auf einmal machen. Und das ist so ein Thema, was, so ein Learning in dem Bereich. Im Handel ist es fast noch interessanter, wenn ich ein zweites Beispiel nehmen könnte. Gerade die großen Handelsunternehmen zerbrechen sich gerade den Kopf, wie kann ich meinen Kunden besser kennenlernen? Was muss ich wissen? Also wenn ich in eine Edeka oder Lidl gehe und ich weiß schon, dass der reinkommt, unheimlich keine Fischstäbchen mag, ne, und da hinten liegen Fischstäbchen, die in 3 Tagen Mindesthaltbarkeit ablaufen, dann sage ich dem das auf der App. Ne, dann soll er, kriegt er zum halben Preis. Solche Themen, also so Win-Win-Themen. Und die versuchen einfach jetzt, wie kriege ich mehr Informationen, legal DSGVO-konform, kann aber machen, wie kriege ich diese Informationen so schnell, damit ich als Retailer darauf reagieren kann. Weil der Retail in 5 oder 10 Jahren, wissen wir heute, ist nicht der Retail, den wir jetzt haben. Wir werden nicht mehr in den Laden laufen und einkaufen. Das ist sonnenklar. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Themen, es wird mir vorgeschlagen und so weiter. Also muss ich den Kunden kennenlernen. Wenn eine Aldi, eine Lidl oder eine Rewe ihren Kunden nicht kennt, werden die in 10 Jahren Probleme haben oder in 5. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sichtweise.
Und das finde ich so schade. Und das war auch vor 7 Jahren, haben wir uns deshalb gegründet. Wir sind im Silicon Valley gereist. Und da haben wir dann gesehen, dass die Amerikaner erstmal, das hatten wir heute auch, make it till you fake it. Wir Deutschen, wir entwickeln erstmal, bis wir was zu 1000% haben und dann, oh nee, das können wir immer noch nicht rausbringen, da ist ja immer noch was. Und wir haben das für uns einfach mitgenommen mit MVPs, also mit erstmal so einem halbfertigen Produkt einfach an den Markt zu gehen, zu gucken, finden wir da Käufer, und dann machen wir einfach weiter, und dann, wenn es einer kauft, dann können wir es ja noch fertig entwickeln. Das haben wir uns von den Amerikanern mitgenommen, und ich glaube, das braucht so ein bisschen, dass wir unseren Perfektionismus auch im Autobau, es ist ja auch, wir machen viele geniale Sachen, aber manche müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr mutig sein und was nicht komplett fertig machen und schon mal anfangen einfach, und so ist es vielleicht mit KI auch und mit den Anwendungen, weil die Geschwindigkeit ist, glaube ich, das, was uns den Kopf kostet irgendwann.
Ja, also ich glaube, diese 3 Geschwindigkeiten, von denen du gesprochen hast, die gibt es auf jeden Fall. Die Technologie ist immer das Schnellste auf jeden Fall. Ich habe es selber heute auch wieder gemerkt, wenn ich in irgendwelche Workshops reingegangen bin und irgendwas gesehen habe, was ich selber noch gar nicht kannte, und dachte, okay, wow, das ist auch an mir schon vorbeigegangen, obwohl ich mich den ganzen Tag damit auseinandersetze. Aber ja, also ne, dann kommt halt eben am Ende die menschliche und dann die organisationale Geschwindigkeit, und zum Thema Mut würde ich da absolut beipflichten. Wenn wir als Menschen mehr Mut haben in Organisationen, dann können wir auch die Organisation ein bisschen beschleunigen, und dann werden halt irgendwann solche Dinge, wie du sie gerade beschrieben hast, Achim, dass man halt wirklich ganze Agentensysteme einsetzt, halt wirklich auch realistisch, aber davor brauchen wir halt erstmal gerade in der Führung halt auch die Leute, die den Mut haben und auch gleichzeitig das Verständnis aufbauen, bevor man dieses Verständnis in der Führungsebene und dann später auch in den Führungskräften und dann später auch in der ganzen Firma aufbaut, ist es halt sehr riskant und zu riskant, meiner Ansicht nach auch, irgendwelche komplexen KI-Systeme einzubauen. Aber das muss erstmal geschaffen werden, damit halt eben die Organisation beschleunigt werden kann, weil das ist am Ende wirklich, wirklich das Langsamste. Und das beste Beispiel, was ich zu langsamen Organisationen im Kontext von Technologie letztens gesehen habe, ganz frisches Beispiel, die US-Flugsicherung, wo man denkt, die benutzen Hightech und die haben wirklich den neuesten, den latest shit, wie man so schön sagt. Die haben erst im Juli diesen Jahres beschlossen, dass sie keine Laserdiscs und Windows 95 mehr benutzen. Ich wusste schon gar nicht mehr, was Laserdiscs sind. Ich glaube, da bin ich gerade so geboren gewesen, als die rausgekommen sind oder ihren Höhepunkt hatten. Aber das zeigt ja auch einfach nur, dass selbst in solchen Bereichen, wo man denkt, die haben da die beste Technologie, die Technologie, um Flugsicherung wirklich sehr, sehr gut zu machen, ist seit Jahrzehnten da und seit Jahrzehnten deutlich digitaler als Laserdiscs. Aber das hat halt eben ewig lang gedauert, weil das halt so ein spezielles Umfeld ist und weil diese Organisation so langsam und komplex zu sein scheint. Also das darf man niemals unterschätzen, wie langsam Organisationen sind, Aber dafür, damit man das ein bisschen beschleunigen kann, braucht es halt eben Mut und vor allem Entscheidung. Deswegen mega cool, wie ihr das gemacht habt.
Das Schöne ist, dass die Flugsicherung ein Monopolist ist.
Bitte?
Die Flugsicherung ist ein Monopolist, da kommt kein zweiter rein. Aber ein Retailer ist kein Monopolist.
Ja.
Und ein Automobilhersteller auch nicht. Und das heißt, es wird irgendwer machen. Irgendwer wird die Geschwindigkeit, wird diese Effizienzsprünge machen. Und dann hinterher zu laufen, das ist einfach nur das, wo ich so ein bisschen sage, da muss man sich darauf vorbereiten. Dann kommt der Punkt, ich glaube, in einem Unternehmen ist derjenige, der als erster verstehen muss, der Geschäftsführer, der Vorstand Geschäftsführer. Wenn der es nicht versteht, wenn der sagt, komm, das ist ein IT-Thema, genau wie Cybersecurity oder andere Themen, und das nicht auf seiner Agenda hat, dann mache ich mir Sorgen, weil das muss einfach von oben getrieben werden. Das kann man nachher dann in einem Gremium machen, aber also die guten Unternehmen, da ist der CEO dahinter.
Ja, was wir ganz oft hören, ist, Jochen aus der IT macht das.
Ja,
und genau. Jochen aus der IT ist sicherlich ein super Typ, aber der kann das nicht allein verantworten, so ein Thema, weil es halt eben ein Paradigmenwechsel ist, ja.
Und das hat auch eng damit zu tun, dass wir viele Nachfolgethematiken haben. Investitionsneigung in diesen Unternehmen ist oft niedrig, zum gewissen Zeitpunkt. Das ist heikel. Aber trotzdem immer
wieder die Frau von Frank.
Die Positivbeispiele auf jeden Fall mal nehmen. Also ich erinnere mich jetzt mal hier so, ich bin ja Ostwestfale, Goldbeck. Die waren auch nicht immer so groß, wie sie heute waren. Als sie mit digitalen Zwillingen angefangen haben im Bausektor, gab es sehr, sehr viele, sehr viel größere Baukonzerne, die auf die Idee nicht gekommen waren. Und wer ist heute der größte deutsche Baukonzern? Und ISA Aerospace ist für mich jetzt auch erstmal ein Mittelständler. So, es ist eigentlich erstmal ein relativ kleines, wir kennen sie gut, wir hatten sie auf dem Cover, vor 2 Wochen ist wieder getroffen. Das sind ja jetzt, das will ich damit fragen, keine Sprünge, die man wie früher oft sagte, der DAX-Konzern fängt an und irgendwann sackt das von der Unternehmensgröße her nach unten irgendwie so durch, sondern die Statistiken zeigen ja auch durchaus, dass bei KMU die Hebel noch am größten sind und die das auch durchaus schon tun. So, stimmt, ist das eure Wahrnehmung auch, wenn der Chef und alle denn wollen?
Das wollen, ja.
Ja, also vielleicht 2 Aussagen dazu. Also erstens mal, die großen Unternehmen investieren mehr in KI als die kleinen Unternehmen. Aber, jetzt kommt der eigentliche Punkt, die wirklich innovativen Unternehmen sind in der Regel kleine. Also zum Beispiel gerade im Health, also im Health-Bereich, im Gesundheitsbereich, ein deutsches Unternehmen, ein deutsch-amerikanisches Unternehmen mit keinen 80 Mitarbeitern ist gerade dabei, eine FDA-Zulassung zu bekommen für ein MRT, was eine Prostatakarzinom erkennen kann, ohne Biopsie. Da kommt keine Siemens hin, da kommen die ganzen Großen nicht hin, alle. Die Kleinen haben das geschafft, haben erkannt, wie sich das Gewebe verändert bei bestimmten Krebs oder gut bösartig. Und die haben jetzt, die sind mitten in der FDA-Zulassung, wir werden das Ende nächsten Jahres haben und haben einen MRT in Deutschland, einen in Amerika und einen in der Schweiz, wo die schon im Prinzip aktiv testen. Und die haben das geschafft rein mit KI. Das reine, also sie haben ein eigenes LMM gebaut, sehr smarte Typen, also auch gerade aus von den Universitäten dieser Welt, also aus Harvard einige und so weiter. Und die haben das ist ein Beispiel von vielen. Und da sieht man mal, wie ein kleines Unternehmen mit dem technischen Vorsprung, ohne große Mitarbeiter, nur mit Technologie, es schafft, die ganzen Großen auszuhebeln. Finde ich bemerkenswert. Und da gibt es mit Sicherheit noch einige andere Beispiele. Also ich hätte auch noch ein paar, wo man sieht, dass eben die KMUs einfach gemerkt haben, oh, da ist was. Und sind reingestochen und haben sich, die Großen haben es nicht geschafft.
Ja, das ist ja immer dieses Bild Schnellboot versus Tanker und ein kleines Unternehmen kann halt so ein Schnellboot sein und man muss sich halt nur trauen, sich da wirklich ans Steuer zu setzen und zu sagen, ich mache das halt mal, weil die Innovationen und die Gedanken, die sind ja da und was halt fehlt, ist halt einfach auch das Kapital, um da rein zu investieren. Das ist halt bei den Kleinen die Misere, ne? Das haben wir ja heute auch mehrfach gehört, dass es sehr viel Geld kostet, in diese Technologien zu investieren. Wie gesagt, deswegen war ja unser Ansatz, komm, wir schmeißen alle Geld in den Pott und machen das halt zusammen. Oder man holt sich Investoren rein oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Die innovativen Ideen, das sind die Startups und diese disruptiven Gedanken. Und man ist als Kleiner auch eher getrieben, effizient zu arbeiten. Das ist ja das, was ich auch eingangs sagte. Dann überlegt man halt einfach anders. Ne? Das haben wir heute auch schon gehört. Der Ingenieur überlegt immer, wie er es noch besser machen kann. So ähnlich ist das mit kleinen Unternehmen auch. In den großen Organisationen hat halt irgendwie so jeder seinen Bereich und jeder wurschtelt so vor sich hin und manchmal habe ich den Eindruck, es ist nicht so ergebnisorientiert.
Da möchte ich immer noch kurz ergänzen. Also es ist natürlich teuer, wirklich in große Transformation zu investieren. Aber mit dieser Technologie wird es halt auch möglich, mit relativ wenig Budget, auch für kleine Unternehmen. Deswegen ist diese Technologie halt auch so spannend, für den Mittelstand, weil man halt eben mit kleinen Budgets auch schon in erste Experimente investieren kann, also einfach wirklich einmal ein gutes Chat-Tool auf die Firma auszurollen oder zumindest auf einen ausgewählten Kreis der Firma und die halt richtig gut darin zu machen, das hat schon Effekt. Also dann, da sind halt wirklich 10-20% Produktivitätssteigerung jetzt nicht, also die sind konservativ und das kostet dann auch nicht wahnsinnig viel. Und mit der Zeit, die man halt dafür auch bereitstellen und damit bereitstellen kann, die dadurch frei wird, kann man halt auch wirklich in andere Dinge investieren. Also das ist wirklich möglich und das kostet am Ende nicht viel.
Dieser Buy-or-Build-Entscheidung, die bei verschiedenen Sachen am Anfang steht, oder?
Bei was jetzt?
Also ich meine, wenn du jetzt überlegst, baue ich mir eine eigene KI oder brauche ich was Individuelles für mich oder ist die Stange dann doch manchmal ausreichend?
Ich glaube, da gibt es eine klare Antwort, ne? Ganz klar bei. Ja. Also nicht Bild. Das ist ganz für mich überhaupt keine Frage.
Also selbst für, also wenn man sagt, man möchte eine KI nutzen und die dann auf sich anpassen, also selbst da kann man diese besten Sachen kaufen. Also gerade als Mittelständler einfach was kaufen, probieren und dann kann man immer noch schauen, ob man irgendwas Spezielleres braucht, was durch einen Dienstleister zum Beispiel angepasst werden kann, aber voll.
Ja. Und das ist ja auch nicht nur eine Frage, setze ich das ein oder setze ich das nicht ein. Ich meine, Demografie, der demografische Wandel haben wir alle mitbekommen. Wir haben mitbekommen, dass es kaum Leute gibt, die Unternehmen noch führen wollen, geschweige denn da mitzuarbeiten. Es ist ja auch ein Thema, was total wichtig wird, unser Babyboomer-Know-how irgendwie im Unternehmen zu halten, sage ich mal, also das Fachwissen und trotzdem so effektiv weiterarbeiten zu können, wenn wir weniger Leute werden, die dasselbe Volumen oder noch ein größeres Volumen stemmen müssen. Also das Thema des Fachkräftemangels ist ja auch etwas, wo KI ein Lösungsansatz und ein sehr guter Lösungsansatz eben ist, Wissen zu bündeln und halt eben die fehlenden Mitarbeiter in Teilen zu ersetzen.
Aber zu dem Thema Fachkräftemangel, wenn ich ein großes Problem sehe, und das sehe ich gerade, es wird unheimlich wenig eingestellt, auch gerade von Hochschulabsolventen, weil man jetzt sagt, ah, das kann ja alles die KI, da bin ich mal vorsichtig. Das heißt, wir schaffen jetzt gerade so ein Loch, wo wir viele Jahre Leute nicht ausbilden und irgendwann stehen wir da und haben so 5, 6, 7 Jahre nicht eingestellt und haben nicht eingestellt und haben verschoben und dann fehlt uns der Nachwuchs. Dann fehlen uns die im Prinzip dieses Thema auch bedienen können, die mitarbeiten können, die das ganze Thema. Und im Moment ist es so ein ganz komisches Thema. Ich habe schon von, bis zu 200 Bewerbungen gehört von wirklich qualifizierten, auch IT-Lern, die im Prinzip genau das Problem jetzt haben, dass sie jetzt gerade keinen Job finden, weil alle abwarten, was passiert da eigentlich jetzt. Und da kann ich nur eine Sache, ist ganz wichtig, wenn wir unsere eigenen Leute nicht ausbilden, ja, was soll es denn nachher können? Das ist ich habe das Papier auch noch nicht durchdrungen, aber irgendwas läuft da gerade falsch, ne?
Nee, man muss immer in Personal investieren, aber
ja,
es gibt halt
so.
Eben nicht so.
Passiert aber gerade nicht.
Es gibt halt nur nicht mehr so viele, die halt dann da hinkommen. Also bei manchen Bereichen ja wohl, aber das ist auf jeden Fall klar. Ohne die Köpfe und ohne die Menschen wird es nicht funktionieren. Das ist definitiv. Also da, ich stimme dir da voll zu.
Absolut. Ich glaube, der Punkt ist, man will den Senior haben, der die KI kontrollieren kann. Aber die Junioren müssen ja erstmal zu Seniors werden. Und da fehlt mir gerade auch die Antwort.
Man muss dann, glaube ich, natürlich schon überlegen, was muss man heutzutage noch lernen, genau wie ich jetzt in der Uni auch nicht mehr gelernt habe, wie man mit dem Rechenschieber umgeht, sondern halt andere Tools benutzt habe. Also Bildung und Ausbildung muss sich dann natürlich dann auch verändern und die Profile, die ein Junior dann sind, also die jungen Leute gehen ja zum Glück nicht weg, die sind ja auch da, die müssen halt nur sozusagen anders auch ausgebildet werden. Aber man sollte halt trotzdem, wie du sagst, auf jeden Fall investieren in das Personal, was man auch braucht. Bestes Beispiel ist ja Klarna, der Finanzanbieter, der hat ja Ende letzten Jahres, glaube ich, ganz groß angekündigt, wir haben jetzt 700 Stellen streichen können und machen das alles mit KI und dann mussten sie halt eben vor ein paar Monaten, einem halben Jahr wieder zurückrudern und haben gesagt, ja, das funktioniert doch noch nicht ganz so gut. Also wir haben ganz viele Leute jetzt entlassen und müssen jetzt wieder neu heiern, weil wir gemerkt haben, so gut funktioniert die Technologie, so gut funktionieren die Agenten, die wir eingesetzt haben, immer noch nicht. Also ganz wichtig, erstmal wirklich gucken, was wirklich funktioniert und dann halt schauen.
Ja. Kann ich darauf mal kurz eingehen? Also im Moment, der Großteil der Investments im KI-Bereich geht in Thema Vertrieb, Entwicklung und da ist gar nicht die Effizienz. Die Effizienz ist eigentlich im Backoffice, Stand heute. Das ist eigentlich, also gerade bei den Prozessen. Und wenn ich jetzt neu investieren würde, würde ich eigentlich, nur 15% der Investments gehen in die Backoffice-Themen rein. Aber gerade so im Backoffice, Daten organisieren, Lager, alles Mögliche, was dazugehört, da kann ich eigentlich jetzt heute auch mit einem kleinen Projekt und relativ wenig Aufwand sehr viel erreichen. Ich würde jetzt nicht auf das auf diese Riesenthemen gehen, das würde ich mal so, gerade im Mittelstand, da ist auch nicht unendlich Kapital da, aber ich würde erstmal versuchen, meine Back-Office-Aufgaben zu optimieren. Also wie sind die ganzen Lagerbestände und was alles, was dazugehört, die ganzen Anfragen, die kommen, E-Mails, alles, was da so. Und das ist eigentlich, da gibt es wahrscheinlich, hast du da 10 Systeme im Kopf, die du da direkt sehen, die auch heute schon einsetzbar sind.
Ja, ja, das ist ja in jedem Unternehmen anders. Also es gibt natürlich ganz viele Dinge, so klassische Backoffice-Aufgaben, ne, Kundenservice-Anfragen irgendwie automatisieren, E-Mails irgendwie automatisch zu sortieren. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Use Cases, die halt irgendwie relativ auch, ja, relativ klein klingen auch, aber am Ende ein paar Minuten und Stunden am Tag irgendwie frei machen. Aber da ist das Wichtigste einfach, bevor man, wie gesagt, genau diese großen Dinge anfängt, wirklich erstmal im Unternehmen selber einfach zu schauen und zu fragen, hey, wo sind denn eigentlich unsere Prozesse, die uns nerven, Zeit und Geld kosten? Lass uns die mal so richtig gut aufschreiben und dann schauen, wie wir die halt auch nur in Teilen automatisieren können oder unterstützen können. Das klingt nicht spannend, das ist nicht so sexy, aber das macht einen riesen Unterschied, wenn man sich das wirklich einmal alles durchdenkt, weil Studie vor 2 Jahren oder so, glaube ich, rausgekommen, die festgestellt hat, nach so, ich glaube, 1000 Unternehmen wurden da befragt, knapp 50%, was der durchschnittliche Büroangestellte an Arbeit macht, ist repetitiv. Und das ist, ganz oft überschneiden sich da viele Dinge, aber man muss halt einfach im Unternehmen herumfragen, was sind denn eure repetitiven Aufgaben? Und dann kann man da sehr viel machen.
Und das verbunden mit der klaren Job Description. Also wirklich runterschreiben, was du tun zu lassen hast. Das passiert nämlich auch nicht. Und dann kochst du einen halben Tag Kaffee. Aber das ist genau der, du musst wirklich den Leuten sagen, das ist dein Job und das ist nicht dein Job. Und das auch bewusst. Und ich glaube, das ist auch jetzt gerade in der Veränderung, das sind die Effizienzen zu heben.
Und das ist so eine Sache, die machen wir immer ganz oft mit unseren Kunden auch. Wir haben halt wirklich diese sehr umfassenden Befragungen der gesamten Firma. Und dann kommen die CEOs dann oft zu uns und sagen so, ich wusste gar nicht, dass das ein Problem bei uns ist. Ich wusste gar nicht, dass das so lange dauert bei uns. Ich wusste gar nicht, dass Mitarbeiterin XY irgendwie so viel Zeit dafür investieren muss und so weiter. Weil eine Organisation ist halt, wie wir gerade schon gesagt haben, ein bisschen komplex. Und das weiß man natürlich dann auch gar nicht mehr, wo die ganze Zeit verloren geht. Also da wirklich richtig mal schauen, was sind die Sachen, wo wir... Ja. Verlieren, ja.
Und auf den Punkt würde ich echt tiefer reingehen. Wir haben ja ganz am Anfang diese wunderbaren Charts gehabt, Kulturthema oder IT-Thema, und da war ja ein Riesenbubble bei Kultur. Und ich glaube, wir müssen über die Rolle der Führungskräfte, und damit meine ich die CEO, wir haben ja auch einige sitzen, die viel Transformation schon gemacht hat, beim traditionellen Mittelständler, natürlich jetzt als Gründerin sowieso nochmal da vorne dran steht, aber ihr alle kennt diese Szenerien, glaube ich, wie man die Mitarbeitenden mitnimmt, wie man ja so schön einfach immer sagt, man muss die mitnehmen. Halleluja, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Also natürlich ist es nicht so. Wir haben die Umfragen, die wir dazu sehen. Ich habe gerade ein Stück über E-Rechnung geschrieben, nochmal den Zwischenstand. E-Rechnung ist das Gegenteil von KI, glaube ich. Das Einfachste, so, also das ist der Start der Digitalisierung. Die frisst, glaube ich, 4 Jahre. Keine Ahnung, wir waren 2 Jahre zu spät. Die Italiener machen seit 2019 von einem Tag auf den anderen. Wir sind jetzt im übernächstes Jahr soweit. Und ich kriege Leserbriefe ohne Ende, wenn man nur irgendwas dahingehend kommentiert von der Irmgard und der Waltraud und dem Horst, wo die mich ausschimpfen, was das für eine bekloppte Idee ist. Also wir haben doch hier echt ein Thema, oder? Dass das wirklich nicht so einfach ist, die Leute da mitzunehmen. Wie geht's? So, in 1,30 jetzt jeder, bitte.
Und dann, wenn wir das wüssten, könnten wir ganz andere Beratungsbudgets aufrufen, auf einmal würde ich den Job wechseln. Es ist schwierig, das in die Köpfe reinzukriegen. Es funktioniert, glaube ich, nur durch Umsetzen. Also bei uns zum Beispiel auch so ein ganz profanes Beispiel. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir führen ein, dass wir 2 PCs, da 2 Bildschirme haben, weil zum Beispiel eine Auftragsbestätigung kontrollieren, oder das geht halt einfacher, also das ist ja schon einige Jahre her, aber trotzdem, da war ein riesen Aufschrei, warum denn, mein Platz auf dem Schreibtisch und so, es reicht doch ein Bildschirm, so, das will ich nicht. Da habe ich gesagt, wir machen es jetzt mal, so, und dann die am meisten darüber geschimpft hat, die sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich gelebt habe ohne zweiten Bildschirm. Ich glaube, das funktioniert zum Teil nur, dass man wirklich sagt, so, wir machen das jetzt mal, und weil manche werden immer rummeckern und sagen, nee, das will ich nicht und das finde ich doof, und ja, das ist aber schwierig, weil wie gesagt, Kulturwandel ist ja nicht so einfach herbeizuführen, ne? Man kann ganz viel erklären immer als Führungskraft, so, ich glaube, Vorleben und Umsetzen ist dann halt irgendwann mal an der Tagesordnung.
Also eine sichere Vorgehensweise, wie es scheitert, ist hinzugehen, das im stillen Kämmerlein zu machen und keinen zu involvieren, nicht zu kommunizieren, gar nicht. Das ist ganz sicher, da wird es sicher schief gehen. Was jetzt, vielleicht mal ein Beispiel, was wir auch gerade aus der Praxis haben, da ist auch ein großes Projekt gelaufen und die Firma hat sogenanntes Glashaus gebaut. Die hat eben gesagt, also Glashaus im Wirtschaftssinn, alles, was diese Truppe, die neue Truppe da macht, war komplett für jeden visibel, da sind involviert worden, extrem kommuniziert worden und damit haben die das Ding vorangebracht. Wenn die das nicht gemacht hätten, wäre es wie mit vielen Beispielen, da kenne ich ja, kann man glaube ich 20 Beispiele nennen, die in die Hose gegangen sind, weil die einfach im stillen Kämmerlein und der ganze Organisation hat dagegen gearbeitet. Also das ist zum Beispiel ein ganz gefährliches Thema. Also wir haben das Glashaus bauen, transparent machen, kommunizieren, sonst geht's schief.
Ja, das glaube ich genau das. Also da gibt es, glaube ich, diese zwei Ebenen, nämlich einmal als Führungskraft das erstmal wirklich zu verstehen. Das gilt für jede große Innovationswelle, aber jetzt natürlich umso mehr auch für KI, weil das eine deutlich menschlichere Technologie auch ist, wenn man sie anwendet. Wirklich das erstmal zu verstehen, aber nicht nur auf der strategischen High-Level-Ebene, was passiert da immer am Markt und so weiter, wie beeinflusst das mein Geschäft vielleicht, das ist super wichtig, aber vor allem natürlich das selber auch zu verstehen, wie man das einsetzt, sodass man es dann eben auch vorleben kann. Dann das halt eben vorleben, aber dann halt eben auch, Stichwort Glashaus, halt wirklich einfach es den Leuten ganz einfach zu machen, das, was man vorgelebt hat, auch mal nachzumachen und selber zu experimentieren. Zu sagen, hey, wenn ihr Lust habt auf eine ChatGPT-Subscription, kommt zu mir oder kauft sie euch selber oder was auch immer, macht's aber halt einfach bitte. Und halt wirklich, haben wir auch schon viel heute drüber gesprochen, Kontrolle abzubauen, zu sagen, gut, ich muss jetzt nicht bei jedem 20 Euro, die irgendwie da freigegeben werden müssen, halt schauen, sondern einfach sagen, hey, lasst uns das machen, lasst uns diesen Wandel annehmen, lasst ihn uns gemeinsam schaffen, aber wir können auch nur gemeinsam schaffen, weil als Führungskraft alleine hat man ja nicht alle Kreativität, die es braucht, um wirklich gute Ideen für die Firma zu schaffen und da halt einfach möglich zu machen.
Es gab da so ein schönes Bild, was ich mal gesehen habe. Da war so ein, im Prinzip hatte jemand, ein Unternehmen hatte den Gipfel erreicht. Also sie haben alles erreicht, was sie wollten und sagten, okay, da standen sie jetzt oben alle. Und dann mussten sie jetzt, haben sie nach vorne geguckt, ein riesen nächste Berg, also das nächste Innovationsthema, was sie erreichen mussten. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, von dem einen Berg auf den anderen zu kommen. Der eine ist, du gehst einfach, du hast das Glück, da ist kein Tal, du gehst einfach langsam weiter und gehst auf den nächsten Berg hoch. Ne? Die Leute, das sind das vorhandene Team, was sich selber innovieren soll, was selber besser werden soll. Es gibt aber ein anderes Team, das muss wieder runter ins Tal und mit wenigen Leuten hoch. Und das Interessante ist, wer schneller ist, ist klar. Die mehr Risiko eingehen, die von unten reingehen, also die Quintessenz ist eigentlich die folgende. Wenn ich die Leute nehme, die das alles bisher gemacht haben und sollen das selber weitermachen, dann ist das immer riskant. Manchmal ist es sogar besser, man sagt einer kleinen Truppe, geh nach unten, Glashaus und lauf hoch. Die gehen mehr Risiko ein, die sind es besser, die reichen mehr und die sind in der Regel schneller oben und besser oben. Weil die Leute sich selber zu verändern, fällt unglaublich schwer. Und widerspricht das dem, was wir vorhin gesagt haben, aber ich fand das eigentlich von dem Thema her sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist zum Thema Transparenz gehört auch so nochmal die Leute mit auf die höhere Ebene zu nehmen. Warum machen wir das Ganze einfach? Das ist ja nicht für einen Selbstzweck, den wir hier haben oder weil wir euch ärgern wollen oder wie auch immer, sondern das geht schlicht und ergreifend darum, zu überleben am Markt. Und das funktioniert halt nur mit Wachstum und wenn man sich auf neue Dinge einlässt. Und das eben auch aufzuzeigen, ne, dass sie selber auch das größere Ganze sehen können, quasi an der Vision auch mitarbeiten. Das ist noch, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt an dem ganzen Thema, um bessere Nachvollziehbarkeit zu schaffen in der ganzen Transparenz. Weil sie sind dann manchmal mit ihren Scheuklappen, sehen sie halt nur in ihrer Abteilung und was bei ihnen los ist und was bei ihnen am Schreibtisch sozusagen passiert auf den 1,50 Meter, aber nicht, dass das ja alles ein großes neuronales Netzwerk ist, so ein Unternehmen.
Das ist jetzt sozusagen die negative Seite der Führungsarbeit mit KI. Man kann es falsch machen, wenn man es verschläft oder eben falsch reinnimmt. Ich will aber doch mal auf die positive Seite raus, als These. Wer von Ihnen ist Führungskraft, das definiert 5 Direct Reports, sei es in Projektarbeit oder eben organisatorisch im Organigramm? Mal Arm hoch, bitte. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 können sitzen bleiben, der Sechste darf aufstehen und dann da hinten wieder der Sechste. Jeder Sechste, laut Umfragen, kann sich sicher sein, seine Beschäftigten sind mit ihm zufrieden. So, also wir haben einen Zustand, also Gallup-Umfrage war das jetzt, bei EY klingt das ähnlich und vor allen Dingen gerade die letzten 2, 3 Jahre, klar, wir haben auch Krise, die Zufriedenheit mit den Führungskräften und wir meinen damit wirklich Mittelmanagement, nicht nur die CEOs, sinkt. Motivation der Leute gleich mit, innere Kündigungsquote steigt. Wir haben da echt ein Thema. Das hat viele Gründe, aber meine These ist, mit KI kann Führen wieder mehr Spaß machen. Weil wir vielleicht durch die Unterstützung, wir haben ein paar KI-Agenten, die uns helfen, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, aber auch heute schon einiges drüber gehört, hat man weniger Tätigkeiten, die vielleicht repetitiv sind. Ich kann mich mehr um die Menschen kümmern, die Menschen sind dann wieder zufriedener mit mir und dieses ganze Thema Führen, Arbeit mit Menschen kann mehr Spaß machen. Romantik oder realistisches Szenario im KI-Zeitalter?
Realistisches Szenario. Also die, auch jetzt die, also du hast ja gerade gesagt, das ist dann eine Führungskraft, hat auf einmal 7 Mitarbeiter und 3 Agenten. Reden wir mal nächstes Jahr irgendwann. Ist ja erstmal für uns völlig ungewöhnlich. Du hast auf einmal 8 Mitarbeiter. Der nächste Punkt ist, du hast unter Umständen, hast du Mitarbeiter, da hast du nicht einen Hauch einer Ahnung, was die machen. Also die sind einfach völlig crazy und die musst du aber führen. Und dann wurde auch bei dem besagten Thema diskutiert, was machen wir denn da? Nehmen wir den Besten aus der Mitte? Nee. Ich muss eine Führungskraft nehmen. Jemand, der in der Lage ist, Leute zu motivieren, Leute zu enablen. Die ganzen, also ganz andere Skills als der beste Fachmann in, was weiß ich, in Agentic AI oder sowas. Und das ist so diese Kombination. Da macht das Führen wirklich Spaß, aber es ist nicht das Führen, dass ich der Beste bin, also ich der Beste aus dem fachlich der Beste bin, sondern ich bin der Beste.
Aber so befördern wir ja in der Regel.
Das ist ja aber selber schuld. Dann steht man nämlich da, dann hat man zwei Fehler gemacht. Auf der einen hat man den Besten gerade rausgezogen, genau. Und den dritten, zweiten hat überhaupt keinen Bock, das zu machen. Das sind ja, also normalerweise, die Führungskräfte haben andere Aufgaben. Und wenn ich die richtig einsetze, dann können die auch in dieser Logik, die da auf uns zukommt, sehr viel Spaß haben oder gerade sehr viel Spaß haben. Das ist das, was mir gespiegelt wird. Ich glaube, das kommt der Wahrheit ziemlich nah, ne?
Also KI löscht ja nicht Kreativität und menschliche und Führung und alles, was wir sozusagen auch gerne machen als Menschen, sondern es verändert sozusagen unseren Umgang mit repetitiven Aufgaben. Und auch als Führungskraft hat man ja ganz viele repetitive Aufgaben. Jeder hat ganz viele repetitive Aufgaben. Und wenn wir einen Großteil davon wegbekommen durch diese Technologie, dann können wir uns natürlich auch mehr den Dingen widmen, warum man das auch eigentlich macht. Also ja, schon. Wir haben bei uns im Team für alle möglichen Dinge virtuelle Mitarbeiter. Es sind mal komplexere Agenten, mal sind es einfach nur irgendwelche Custom-GPTs, die wir für alles Mögliche benutzen. Aber das ist halt im Grunde so, wie als hätten wir für manche Dinge Experten, die sich halt zum Beispiel irgendeinen Markt mal anschauen und wo wir einfach sagen, hier, mach das mal bitte, guck dir das an. Ich habe diese 3 Unternehmen, mit denen ich irgendwie spreche, gib mir mal bitte eine Analyse davon und guck dir noch bitte dies und jenes an. Und dann wird das gemacht. Also ne, das sind dann einfach dann Dinge, die man hat und die man selber dann nicht mehr machen muss. Man kann dann mit den Ergebnissen arbeiten und entscheiden damit, kreativ sein damit. Das macht schon einen Unterschied. Ja.
Also neben das Thema Führungskraft, neben dem Thema Job Description ist eine andere Sache noch sehr wichtig, nämlich die Governance. Wer entscheidet wann? Wann entscheidet eine Maschine? Wann entscheidet eine Person? Wann muss noch jemand draufschauen, wann nicht? Das muss man vorher genau definieren.
Und da lohnt es sich mit Arbeitsrechtlern mal zu sprechen.
Ja,
ne?
Auch das.
Die KI, ein KI-Agent kann eine diskriminieren.
Ja, natürlich.
Und man darf damit auch juristisch losgehen. Und wer trägt Verantwortung? Es gibt tolle Urteile, ja. wo der KI-Bot halt Mist gebaut hat, aber das Unternehmen war trotzdem schuld, nicht der Anbieter des KI-Bots. Ne? Und das war eine große Airline überhaupt nicht klar. So, ja. Sehr, also, sehr interessant.
Also Governance zu bauen ist ganz wichtig. Das ist eine Führungsaufgabe.
Ich würde gerne nach hinten raus jetzt auch nochmal ein bisschen rauszoomen wieder. Und Tel Aviv hast du eben schon genannt. Ich finde, es ist ein spannendes Beispiel. Der Rest der Welt ist ja auch noch da, gerade bei dem Thema. Tel Aviv, glaube ich, viele Startups, auch im KI-Bereich, ganz viel, aber auch mit militärischem Hintergrund der Menschen, die das machen. Gibt in Deutschland jetzt ja auch viele, die erahnen in naher Zukunft, dass KI mit militärischem Hintergrund oder Dual Use, sagt man ja auch so schön, reüssieren kann. Was hast du in Tel Aviv gelernt, was du gesagt hast, das muss ich mit nach Deutschland nehmen oder mir selbst aneignen?
Also zum einen sind ja viele Entwicklungen, sei es Internet und Computer aus dem Militär entstanden. Die Frage ist ja immer, was machen wir draus aus den Sachen? Ne? Und klar war da viel, also alles, was wir da gesehen haben, quasi ja irgendwie daraus entstanden, aber es war sehr erstaunlich. Also man dachte, also und diese Use Cases umzudenken sozusagen in was Positives, in was Leute voranbringt, das fand ich sehr toll und ich habe, also Tel Aviv für mich eines der schönsten Städte überhaupt, mal abgesehen davon, richtig toll und diese Start-up-Kultur, die da gelebt wird, da hat man halt mal gesehen auch wieder, wie viel die in ihrer kleinen Enklave da zusammenhalten, wie viel Geld da reingepumpt wird, wie weit Deutschland da auch hinten dran ist und wie die aber auch Startups fördern und da eine richtige Kultur für haben und Leute voranbringen und in Netzwerken arbeiten und sich gegenseitig helfen. Das war so für mich das Erstaunlichste daran, neben all den Technologien, die wir da eben auch schon gesehen haben, ne, mit Gesichtserkennung, wenn man reinkommt, eben im Klamottengeschäft schon so, guck mal, da sind deine Größen und das brauchst du und das Coolste, was wir ja auch schon heute gehört haben, was ja jetzt irgendwie auch schon alter Hut ist, aber trotzdem, hatten wir eine Software und gesagt, spiel das mal auf euer Smartphone und dann hast du eine Persönlichkeitsanalyse bekommen. Es hat eine Sekunde gedauert und dann sag ich, oh ja, das stimmt über mich. So, woher wisst ihr das jetzt? Ja, wir sehen, wie viele Selfies hast du gemacht, in welchem Winkel machst du ein Selfie? Darauf kann man quasi erkennen, bist du ein introvertierter oder extrovertierter Mensch? Wie oft nimmst du dein Handy in der Hand? Wie oft entsperrst du das? Und daraufhin zum Beispiel für Reiseveranstalter, ne, biete ich dir jetzt eher so eine Safety-Reise mit dem Bus an oder eher einen Fallschirmsprung aus dem Flugzeug? Solche Sachen, das fand ich schon recht erstaunlich, was da so alles möglich ist und in wenigen Sekunden erkennbar.
Dann gehe ich noch ein bisschen weiter geografisch. China und USA, die zwei KI-Mächte, und die machen das ja ein bisschen unterschiedlich, KI. Also USA natürlich eher so wissensbasiert, wir kennen diese Anwendung alle. China achtet, glaube ich, schon sehr auf die Produktion. Ne? Also wie integriere ich KI auch in Produktion? Also ich glaube, also meine These oder damit auch verbunden die Frage, für deutsche Unternehmen ist es nicht eigentlich spannender, was die Chinesen so mit KI machen, weil es ist näher eigentlich an unseren erfolgspotenziellen Use Cases? Oder ist KI eigentlich vor allem das, was die Metas und Googles und OpenAIs dieser Welt veranstalten?
Also was ich zu China gerne sagen möchte, ist, sie haben es halt eher verstanden und wir haben es ja auch gesehen, die Wissenschaftler, wo sie herkommen, sehr früh in der Schule oder auch schon im Kindergarten, Sie integrieren dieses ganze Thema ganz anders und bilden schon heute die Zukunft von morgen auf. Und das ist es. Also kann man jetzt anfangen von unserem Schulsystem, das für die Katz. Also
in NRW gibt es da 20, 30 KI im Abitur. Also
ja, so weit sind wir da doch schon. Also lebensvorbereitend und also wie gesagt, da, wenn man in manche Klassenzimmer guckt, wo noch Overhead-Projektoren stehen, da muss man sich halt nicht wundern. Und das ist so. Ich glaube, das haben die Chinesen sehr früh verstanden, dass es eigentlich klar ist, in diese Generation, in die nächsten zu investieren, denen das Wissen und das Know-how an die Hand zu geben. Und damit überholen die uns halt. Und ja, so, das ist so ein bisschen, was ich schade finde, was wir halt auch selber nur aktiv, also ich habe ja auch eigene Kinder- und Jugendprojekte, die ich eben mache, genau deshalb, weil ich ja sehe, man kann selber schwierig was von ganz oben ändern, man muss irgendwie gucken, dass wir das mitnehmen und das ist so ein bisschen die Dramatik, die ich an China als Gefahr sehe.
Also chinesische KI sozusagen, Open Source genutzt, wie auch immer, aber in den deutschen Produktionszahlen, weil die beste ist, denkbar, oder nicht so die beste Idee?
Schwierig, würde ich sagen. Aber ein spannender Gedanke von Rangas Keynote von vorhin vom Anfang. Die Chinesen haben ja sehr viel Aufsehen erregt mit einer deutlich effizienteren KI mit DeepSeek. Und das hat sich Mistral ja auch zunutze gemacht, unser europäischer Vorreiter. Also ich glaube, in der Hinsicht, wo China wirklich schaut, okay, was machen die Amis? Und wir gucken dann, wie wir das halt irgendwie viel günstiger machen können. Da können wir auf jeden Fall unsere eigene Note sozusagen eigentlich auch setzen. Also wie Mistral es halt eben auch probiert hat, mit deutlich weniger Energie halt wirklich auch gute Modelle zu bauen. Also und das sollten wir dann, glaube ich, eher in die deutschen Produktionszahlen bringen als DeepSeek, auch wenn es Open Source ist.
Aber tatsächlich, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, Vanessa, du hast eben Quatsch gesagt. Und zwar unprovoziert von mir bei dem Thema, Mitarbeiter haben Angst, den Job zu verlieren. Quatsch, weil sie sich da eine Angst anreden, so ein bisschen wie, als ob der Terminator sowieso noch vor der Tür steht, genau wie man KI dahingehend so ein bisschen missdeutet vielleicht, dass wir auf eine Massenarbeitslosigkeit oder zum steigenden Arbeitslosigkeit zulaufen wegen der Maschinen. Glaubst du daran? Also nicht, nehme ich jetzt deinen Worten wahr.
Nee, also es gibt ja noch genug Themen, die zu bearbeiten sind und wir brauchen auch die klugen Menschen, die vor diesem Ding sitzen und auch die KI bedienen und der menschliche Kontakt. Man sieht es ja auch immer wieder. Ich weiß nicht, wer schon mal mit einem KI-Assistenten telefoniert hat oder auch mal mit einem Menschen, wenn wenn diese ganzen blöden Sachen, die wir nicht gerne machen, die Aufträge eintippen in den Computer, jetzt bleibe ich da mal beim Handel oder was weiß ich was, Lageroptimierungen machen, aber wenn ich die Beratung, das, wo der Mensch mich wiederum braucht, kann ja auch KI-gestützt wieder sein, aber das mit dem Menschen interagieren oder meine Fähigkeiten dafür nutzen, mich auf das oder in jedem Business, wenn man sich dadurch aufs Kerngeschäft konzentrieren kann. Und wie gesagt, da wir weniger werden, geht es im Moment ja gar nicht anders. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwer von arbeitslos wird. Also man muss halt die Menschen dann anders einsetzen. Oder sie haben einfach die Kapazitäten, um die sie jetzt vielleicht auch aus bürokratischen Sachen, also es ist ja bei uns auch eines der Dinge, woran es gescheitert ist, weil die mit so vielen Aufgaben noch nebenher beschäftigt waren, siehe Lieferantensorgfaltspflichtengesetz und DSGVO, die sie gar nicht, die sollen sich ja gar nicht damit beschäftigen. Da gibt es vielerlei Sachen, also arbeitslos muss da keiner werden. Wir müssen halt umdenken und das hat ja auch schon immer stattgefunden, immer schon in der Geschichte hat es stattgefunden und Veränderungen und das ist ja alles machbar.
Also wir werden Mitarbeiter nicht verlieren, aber KI einsetzen, sollen wir sie nicht einsetzen. Ich glaube eher, dass das große Problem ist, dass eine Reihe der Unternehmen diesen Trend verpennen und dann haben wir ein Problem mit Arbeitslosen. Aber nicht, weil wir sie einsetzen, sondern weil wir sie nicht einsetzen. Genau der umgekehrte Weg.
Am Ende lässt die Insolvenz, habe ich mal gelernt beim VWR.
Also es gibt da, glaube ich, zwei Ebenen. Also es ist, glaube ich, einfach deutlich mehr mit deutlich weniger mit dieser Technologie möglich. Also wenn man ein junges Unternehmen oder gerade beginnt, kann man viel mehr schaffen pro Kopf. Also es gibt Startups, die jetzt gerade über 100 Millionen Euro und mehr pro Jahr machen mit einem Team aus 30 Leuten, weil die einfach viel mehr schaffen mit ihrem kleinen Team, weil sie ja direkt mit KI angefangen haben. Müssen jetzt irgendwie mittelständische Unternehmen sofort irgendwie Leute entlassen? Nee, definitiv nicht. Sie sollten eher gucken, wie sie das Team, was sie haben, viel besser einsetzen. Wir kommen wieder zurück zu der Frage, wie kann man das ganze Thema Backoffice, repetitive Aufgaben und so weiter einfach besser nutzbar machen, diese Zeit, die man hat, und dann halt eben sich mit dieser Technologie auseinandersetzen und diese Technologie nutzen, um halt eben wirklich an den Sachen zu arbeiten, die das Kerngeschäft eigentlich sind. Also das ist auch definitiv das, wo die Chance
ist. So vor anderthalb Jahren war das aber auch schon mit einer großen Versicherung aus Dortmund, die auch mit Fußball ein bisschen was zu tun hat, ich sage aber nicht welche, gesagt, dass die haben als erste, glaube ich, zumindest von den größeren Unternehmen, von denen man es wusste, eine Betriebsvereinbarung gemacht für 5 Jahre. Kein Job wird wegen KI hier obsolet werden, aber gleichzeitig natürlich eine Weiterbildungspflicht auch so ein Stück weit gebaut, aber auch mit dem entsprechenden Rückgrat dahinter. Das ist ja vielleicht auch ein Weg. Vielen, vielen Dank euch dreien. Gerne.
Dankeschön.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.